Ich grüße euch, ich bin Matthias und willkommen zu einer neuen Folge des Lohncasts. Das ist der Podcast, in dem ich mit Betroffenen und Angehörigen und anderen interessanten Gästen über die seltene Augenerkrankung Lohn spreche. In unserer heutigen Episode spreche ich mit Pascal, derzeit 41 Jahre alt, der seit nun mehr als 2 Jahren mit Lohn lebt und in diesem Interview seine persönliche Reise mit uns teilt. Pascal wird uns von den ersten Symptomen bis hin zum langen Weg der Diagnose und von den Herausforderungen im Alltag alles erzählen. Denn die Geschichten von Betroffenen zu erzählen, wird hier ganz groß geschrieben. Lieber Pascal, schön, dass du heute da bist.
Es freut mich, hier zu sein. Hallo.
Hallo. Ich habe gerade schon gesagt, so seit ungefähr 2 Jahren lebst du mit der Lohndiagnose. Vielleicht könntest du uns noch mal erzählen, wann du so zum ersten Mal die Symptome bemerkt hast und wie sich das entwickelt hat, bevor du die Lohndiagnose erhalten hast. Weil ich weiß, da liegt ein kleiner Zeitraum dazwischen.
Ja, alles angefangen hat Ende 2020. Das ist jetzt mittlerweile knapp 4 Jahre her. Da habe ich so die ersten Symptome bemerkt. Bei mir ist es auf dem rechten Auge. Im Endeffekt Schwierigkeiten beim Handylesen, Bildschirmarbeit war dann schwierig gewesen und halt mehr und mehr habe ich im zentralen Bereich nichts mehr gesehen, bin dann auch zum Arzt gegangen, der mich dann sehr schnell zum zentralen Klinikum überstellt hat, weil die bessere Möglichkeiten haben. Und dort wurde, ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich, da werden viele ein Lied von singen können, schnell festgestellt, dass am Auge alles in Ordnung ist und dass es aber ein neurologischer Fehler ist, ein neurologischer Effekt. Dementsprechend an die Neurologie überstellt worden und die haben dann die Diagnose fortgesetzt, auch wieder bestätigt, dass am Sehnerv ein Schaden vorliegt und dementsprechend war die initiale Diagnose zu der Zeit Multiple Sklerose oder zumindest ein Multiple Sklerose-Schub. Das ist dann im Februar mehr oder weniger dann mit einer ersten Stoßtherapie behandelt worden, hat subjektiv irgendwie vielleicht irgendetwas gebracht, vielleicht aber auch nicht, bin dann immer zu Folgeuntersuchungen gegangen, die haben das mehr oder weniger bestätigt, es hat etwas gebracht oder auch nicht, also es hat stagniert, mal besser, mal schlechter, hat sich dann aber im Laufe des Jahres dann weiter verschlechtert. Im Endeffekt, es hat einfach nur ein bisschen verzögert. September hatte ich dann die zweite Cortisonstoßtherapie hinter mich gebracht. Danach ist es aber doch relativ deutlich und relativ schnell schlechter geworden. Und dann endlich im November 21, also es hat fast 1 Jahr gebraucht, habe ich dann die genetische Untersuchung gekriegt und dann dementsprechend die schriftliche Bestätigung, dass ich Lohn habe und dass das die Ursache meiner Beschwerden ist. Im Endeffekt.
Du hast gerade schon angesprochen, es ist in der Tat so, dass einige Betroffene auch hier im Podcast erzählt haben, dass sie im Vorfeld andere Diagnosen bekommen haben, also Fehldiagnosen bekommen haben. MS, also Multiple Sklerose, wurde ganz oft genannt, auch schon Verdacht auf Gehirntumor, also irgendetwas Neurologisches oder Zerebrales wird dann auch tatsächlich in den Raum geworfen. Du hast es jetzt natürlich so ganz klar und direkt so erzählt. Aber wie ist das denn in dieser Zeit, wenn man diese Diagnosen, weil wenn man sie erstmal bekommt, weiß man ja nicht, naja, da kommt ja vielleicht noch was anderes, sondern man geht ja erstmal davon aus, okay, das ist es jetzt. Und eine MS-Diagnose ist ja natürlich auch jetzt nichts Leichtes. Wie geht man mit diesen Fehldiagnosen um? Und wie war vielleicht auch die Frage anschließend so der Punkt, wo man weiß, jetzt habe ich zwar Lohn, aber das ist ja eine seltene Erkrankung. Also da kriegt man ja gefühlt nochmal ein Paket nochmal mit dazu.
Also das muss ich der Reihe nach beantworten. Das kriege ich nicht in einem Satz hin. Natürlich war das eine schwierige Phase gewesen von quasi ersten Symptomen bis zur finalen Diagnose. Das klang jetzt relativ kompakt, aber da waren sehr viele Untersuchungen drin. Da war eine Lumbalpunktion dabei, da war mehrfach MRT dabei, da war Sonographie dabei. Da ist mehr oder weniger alles Mögliche abgeprüft worden, was dann im Endeffekt aber nicht wirklich erklären konnte, was es ist, beziehungsweise die Therapien haben da nicht angeschlagen und dann irgendwann so in diesem Trüben zu fischen, beziehungsweise dass man halt so mitkriegt, so ja, okay, es ist nicht ganz klar, aber man weiß auch nicht, was es ist. Das war extrem belastend gewesen. Also das verunsichert einfach auch, weil man ja die Unsicherheit auch mitkriegt, die einem entgegengebracht wird. Und so schlimm das im Endeffekt war dann eigentlich in dem Moment, wo dann endlich die Bestätigung da war, was es denn ist, war es zwar vielleicht jetzt nicht unbedingt positiv, aber es war schon eine Erleichterung, dass man jetzt gesagt hat, okay, es ist Lohn. So, wir haben es jetzt identifiziert. Wir haben es jetzt und da können wir tatsächlich etwas machen. Das war positiv wie negativ, will ich mal meinen. Mhm.
Ja, ich denke, dieses Spannungsfeld ist das Interessante und deswegen frage ich auch so danach. Nun, ja, es ist Lohn, da es aber trotzdem eine seltene Erkrankung ist. Daher die Frage, wer hat dich eigentlich über Lohn aufgeklärt? Also wann hast du verstanden, okay, das jetzt habe ich ansatzweise diese seltene Augenerkrankung verstanden?
Ob ich sie wirklich verstanden habe, wage ich zu bezweifeln. Okay. ich würde sagen, vielleicht habe ich sie begriffen. Ich bin da relativ gut aufgeklärt worden in der Hinsicht. Also ich bin von der Neurologie am Krankenhaus zu der Humangenetik überstellt worden für diese Untersuchung. Ich hatte da wirklich ein sehr langes, ausführliches Aufklärungsgespräch, bevor die Untersuchung durchgeführt worden ist. Im Endeffekt, wo mir einmal schon mal die Theorie nahegelegt worden ist, was die Krankheit ist, was sie bedeutet, wie sie sich manifestiert, wie sie übertragen wird, also welcher Gang es durch die Familie, durch den Stammbaum im Endeffekt ist, was es auch für Auswirkungen auf die Zukunft haben könnte. Also wirklich, es hat sehr lange gedauert. Also eine Stunde Zeit hat sich die Ärztin da auf jeden Fall genommen, um mir da die ganzen Sachen auch näher zu bringen, hat mir Zeit gelassen, dass ich es auch verstehen kann, dass ich fragen kann. Von daher, das war schon sehr, sehr gut gemacht. Dann natürlich die Untersuchung, also die Blutentnahme, die dann eingeschickt worden sind. Und dann halt 6 Wochen warten. Das war spannende Zeit. Und mit der Vorbereitung und dem Gespräch, das ich dann hatte, war es dann aber dann doch schon sehr gut mitgenommen. Also, wie soll ich sagen? Also, es ist eine seltene Krankheit, ja. Ich würde sagen, dass die Krankheit tatsächlich sehr selten ist, hat für mich eigentlich keine Auswirkungen. Es könnte auch eine total banale, häufige, super oft auftretende Krankheit sein, weil die Auswirkungen ändern sich ja nicht. Von daher habe ich das vielleicht ein bisschen nüchterner betrachtet. Also die Seltenheit fällt für mich eigentlich nicht ins Gewicht, als dass ich mir da oder dass ich anderen da Vorwürfe mache oder dass ich sage, was bin ich für ein Pechvogel in der Hinsicht. Das ist mir eigentlich nie durch den Sinn gegangen.
Ja, es geht ja jeder damit anders um und für einige ist so ein Aspekt, so eine seltene Erkrankung zu haben, also die man halt so gar nicht kennt, wo man sich wirklich nochmal intensiv einlesen muss. Und man muss auch ganz klar sagen, nicht jeder wurde vielleicht so gut aufgeklärt wie du auch, ja. Und wie du auch sagst, im Vorfeld der Untersuchung, das hat ja auch nochmal was damit zu tun. So, deswegen sprach ich vorhin von diesem Paket, was man da noch zusätzlich mitbekommt. Aber du hast vollkommen recht, klar, die Auswirkungen sind ja, also bleiben ja bezüglich Lohn und hat ja mit dem Fakt selten nichts zu tun.
Ich würde da etwas hinzufügen, auch wenn diese Aufklärung so gut war. Ich meine, es war dennoch frustrierend zu sehen, also im Prozedere, es war ja ein Jahr, der bis zu diesem Punkt gegangen ist, mit unterschiedlichsten Untersuchungen und so weiter. Und dann aber zu sehen, dass quasi die Abprüfung dieser Krankheit mehr oder weniger nur eine Blutprobe war, die eingeschickt wird und analysiert wird, im Vergleich zu den vielen Prozederen, die ich davor gemacht habe, war es für mich dann doch in diesem Zeitpunkt nicht im Sinne der Diagnosegesprächs unverständlich. Es war mir eher in der Retroperspektive unverständlich, warum solche Untersuchungen nicht gleich am Anfang gemacht werden, weil ich will jetzt nicht mit irgendwie Kosten um die Ecke kommen. Die Untersuchungen waren sicherlich kostspielig. Ich will eher so sagen, okay, warum wird in der Diagnostik bei solch seltenen Krankheiten oder bei solch sozusagen nicht seltenen Krankheiten, sondern so schwerwiegenden Auswirkungen, ich meine, es betrifft die Sehkraft, das zentrale Ding, was wir sind, was uns ermöglicht, irgendwo zu leben und zu arbeiten und zu sein, warum hier nicht gleich maximal abgeprüft wird und gesagt wird, wir untersuchen alle Möglichkeiten, mehr oder weniger sofort, um eine Grundidentifikation oder eine Grundbestimmung der Ursache festzuhalten. Ja.
Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das, da muss ich dir zustimmen. Ich würde dich fragen, wie viel Restvisus du gerade hast? Also wie gehst du durch den Alltag?
Ich habe unglaubliches Glück gehabt in der Hinsicht. Das wird mir auch von allen Seiten immer wieder gesagt. Ich habe von den Lohnvarianten habe ich die wahrscheinlich harmloseste. Also ich kann diese unaussprechliche Kombination von Buchstaben und Zeichen sicherlich nicht wiedergeben, wie man sie medizinisch jetzt macht. Also es wird gesagt, es ist die harmloseste, die auch die beste, wie soll man das sagen, Therapieoption. Ich weiß nicht. Sie ist am besten therapierbar. Und in der Hinsicht hat auch die Therapie sehr gut angeschlagen bei mir. Das heißt, der Restvisus auf meinem rechten Auge war zu der Zeit 10%, vielleicht sogar nur 5. Also ich konnte wirklich kaum noch etwas sehen. Mhm. Das linke Auge war auf 100% geblieben. Es hat kurz einen Ditcher zwischendrin gekriegt, der sich wieder gefangen hat. Also das heißt, ich habe auf dem linken Auge weiterhin 100% Sehfähigkeit. Und auf dem rechten Auge erholt sich das jetzt sukzessive seit 2 Jahren. Mehr oder weniger, und ist jetzt bei irgendwas bei 20% wieder angekommen. Also das heißt, ich komme sehr gut durch den Alltag, dadurch, dass mein linkes Auge funktioniert und bei 100% ist. Ich kann Auto fahren, ich kann Fahrrad fahren, ich kann normal weiterarbeiten, ich habe einen Bildschirmarbeitsplatz. Das heißt, ich brauche tatsächlich eine sehr gute Sehfähigkeit, oder sagen wir nicht sehr gut, ich brauche eine sehr gute zweidimensionale Sehfähigkeit, damit ich lesen kann. Das kann ich. Ich merke es, wenn ich besonders was in der Tiefe abschätzen muss oder was wirklich einordnen muss, dass ich das nicht mehr so kann, weil einfach das rechte Auge da fehlt. Aber im Generellen habe ich keine großen Einschränkungen. Also von daher habe ich sehr viel Glück gehabt.
Gibt es trotzdem irgendwie Punkte oder Themenbereiche im Alltag, die durch Lohn erschwert werden?
Sport ist manchmal ein bisschen schwieriger. Also ich weiß nicht, ob das generell ein Effekt ist, aber ich merke, dass wenn ich mich sehr stark körperlich anstrenge, dass dann die Sehfähigkeit schwindet, also schlechter wird. Konnte mir keiner erklären, woran das liegt. Also Sport ist ein bisschen eingeschränkt, aber ansonsten geht es, also kann ich eigentlich alles machen, was ich machen will. Wie gesagt, ich habe Glück gehabt, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, dass es nicht die harte Variante war. Und dass es schnell genug dennoch, auch wenn es nur ein Jahr, also wenn es ein Jahr gedauert hat, doch schnell genug identifiziert wurde, um Schlimmeres zu verhindern.
Du hattest mir in unserem Vorgespräch auch nochmal erzählt, dass du im Sondermaschinenbau gearbeitet hast. Also du bist von einer Karriere als Ingenieur zu einem Datenadministrator übergegangen. Da vielleicht auch nochmal die Frage, wie auch gerade diese Lohndiagnose und die Herausforderungen, die es mit sich bringt, halt deine berufliche Laufbahn tatsächlich beeinflusst hat. Und wie gehst du jetzt tagtäglich mit deinem PC-Arbeitsplatz um, von dem du gerade schon angefangen hast zu erzählen?
Ja, das ist tatsächlich nochmal ein guter Einwand. Auch in Bezug auf das, was ich noch kann, also meine Einschränkungen. Das ist tatsächlich eine Einschränkung, die sich da durch Lohn auch quasi ergeben hat. Ich habe vor der Diagnose, habe ich, wie du schon richtig gesagt hast, im Sondermaschinenbau gearbeitet. Das bedeutet Termingeschäft, Sonderprojekte mit ganz speziellen Anforderungen, knappen Ressourcen und so weiter. Und das hat mich schon hart in den Burnout gedrückt, was wahrscheinlich sogar eine der Ursachen für den Ausbruch der Lohnkrankheit im Endeffekt dann gewesen ist. Ich hatte schon quasi die Bremse reingehauen zu dem Zeitpunkt, wo die ersten Untersuchungen stattgefunden haben, wo mehr oder weniger die Diagnostik stattgefunden hat. Und zu der Diagnose, also wo dann wirklich rauskam, was es ist, da war ich mehr oder weniger schon so weit, dass ich auch meinen Beruf geändert habe. Also nicht komplett geändert habe. Ich bin vom Sondermaschinenbau als Entwicklungsingenieur, Projektleiter, Serviceingenieur, was immer was dazu notwendig ist, gewechselt zur Datenadministration. Ich arbeite jetzt bei einem anderen Arbeitgeber, der auch ein bisschen mehr auf seine Mitarbeiter achtet. Und im Endeffekt wende ich jetzt nur noch das an, was ich gelernt habe als Ingenieur mit Blick auf Datenanlage, Architektur, Struktur, Ingenieurstätigkeit und solche Sachen und unterstütze bei der Stammdatenpflege quasi der Sachen, die entwickelt werden. Ich bilde quasi eine kommunikative Schnittstellenfunktion und bin aber aus der Schusslinie des Terminlichen raus. Das ist etwas, worauf ich jetzt extrem achte, dass ich nicht mehr mit wirklich krassen Zeitschienen arbeite, dass ich nicht verantwortlich bin für wirklich Termingeschäft, dass ich nicht irgendwie in die Druckspirale reingerate. In der Hinsicht, das hat sich definitiv geändert und da richte ich auch meinen beruflichen Werdegang drauf aus. Von daher bin ich so ein bisschen vom klassischen Ingenieur von der Berufslaufbahn her gewechselt, eher so in die Richtung Beratung, Administration. Einfach auch als Resultat des ganzen Umfelds, des Stresses, der Spannung und auch, dass ich da eben raus musste.
Mhm. Und fühlst du dich wohl auf Arbeit?
Ja.
Wie sind so deine Kollegen und deine Vorgesetzten so mit der Diagnose umgegangen?
Muss ich ehrlicherweise sagen, dass nur mein direkter Vorgesetzter das weiß, dass ich mehr oder weniger, wie soll man das sagen, ich will kein Mitleid. Das ist es, glaube ich, eher. Ich kann ganz normal arbeiten, ich kann ganz normal tätig sein, ich habe keine Einschränkungen, dass auf mich Rücksicht genommen werden müsste. Und in der Hinsicht weiß mein Vorgesetzter davon, er weiß auch, wenn ich zu einer Untersuchung muss, er weiß auch, wenn ich irgendwo zum Krankenhaus muss und so weiter. Also er ist immer stets informiert. Aber meine direkten Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, denen ist das nicht bewusst.
Ich weiß aber, dass es für dich sehr wichtig ist, auch über Lohn aufzuklären und sowohl in der Öffentlichkeit als auch vielleicht bei dem medizinischen Personal, also bei allen Leuten, die in den Praxen und auch in den Kliniken arbeiten. Hast du Vorschläge, wie so eine Awareness tatsächlich aussehen kann oder was allgemein verbessert werden müsste?
Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, im ersten Schritt, dass man sich dessen überhaupt bewusst ist, wäre schon ein Anfang. Weil wenn man in den Praxen, wenn die Ärzte wissen, dass es da etwas gibt, ist schon der erste Schritt getan, dass man sich selbst weiterbildet. Also quasi, dass man darauf achtet. Ein Wort zu kennen bedeutet auch schon, mehr oder weniger es auch anwenden zu können. Die Frage, ob es dann angewendet wird oder ob dann eine doppelte Diagnose durchgeführt wird oder noch eine weiterführende Untersuchung, das wird sich dann hoffentlich ergeben im Endeffekt. Aber ich denke mal, erstmal ins Bewusstsein holen, dass da etwas ist, ist sehr wichtig.
Gibt es etwas, so wo du dir wünschen würdest, dass die Gesellschaft über Lohn weiß? Oder vielleicht welche Frage nicht mehr gestellt werden muss?
Ich würde da tatsächlich über die Lohn hinausgehen, im Endeffekt, weil was die Ärzte betrifft, die Ärzte müssen wissen, was es an Krankheiten gibt und was man untersuchen muss, um sie zu identifizieren. Und je kritischer die Auswirkung ist, desto mehr sollte auch Kreuzdiagnose betrieben werden, um es schnell einzugrenzen und schnell reagieren und schnell was dagegen tun zu können. Ich denke, bei solchen seltenen Krankheiten oder bei Krankheiten allgemein, die durch Stress ausgelöst werden oder sagen wir durch Belastung oder schlummernde Dispositionen, die dann mehr oder weniger getriggert werden. Ich glaube, die Gesellschaft sollte sich vielleicht ein bisschen mehr im Klaren sein, was Stress wirklich verursacht. Also wirklich dieses absolute Überarbeiten, auch diese Forderung bei anderen Menschen, sich zu überarbeiten, dass man im Endeffekt halt auch Leute, ich will jetzt nicht sagen, in ihr Verderben stürzen kann, aber dass man entsprechend seine eigenen Aktivitäten oder Aktionen schon andere Menschen schaden kann in der Hinsicht und auch nachhaltig schaden kann. Und dass halt Burnout und diese ganzen Stressgeschichten keine Bagatelle sind.
Mhm. Ja. Klar, du hast gerade gesagt, es geht über das eigentliche Thema Lohn hinaus. Ist es das, worüber du dich auch mit deinem Umfeld unterhältst, so wie, welche Auswirkungen so ein Stresslevel tatsächlich haben kann. Ich meine, du hast es auch gesagt, du bist in so ein Burnout reingeraten, ne? Das ist ja wirklich ganz furchtbar und es gibt auch ganz viele, die davon betroffen sind oder die auch kurz davor sind. Hast du das so für dich als Thema identifiziert, wo du sagst, darüber muss man sprechen, darüber muss man aufklären, das muss wirklich mal aufgearbeitet werden?
Das ist es, also das sind die Aspekte, mit denen ich im Endeffekt mit meinen Freunden spreche. Also wenn wir uns darüber unterhalten, auch bei den wenigen Freunden oder bei meinem engen Freundeskreis, der auch quasi über meine Krankheit Bescheid weiß. Aber auch mit anderen rede ich darüber, auch ohne es zu benennen, dass ich jetzt quasi ein Betroffener bin. Aber dennoch auch zu sagen, Leute, es ist wichtig, weil im Endeffekt können bleibende Schäden jetzt auch entstehen. Es ist nicht nur einfach, dass man fertig ist und dass man vielleicht mal eine Zeit lang schlechter schläft und so weiter. Da passiert was im Körper und das ist nicht gut. Und das ist es vielleicht, was man gesellschaftlich thematisieren könnte und sollte. Das hat jetzt nicht spezifisch was mit der Lohn zu tun. Es ist eine der Krankheiten, die sicherlich darüber hinaus auch, also dadurch auch getriggert werden können, eventuell, mit anderen Dingen natürlich auch. Also es ist ja nicht ausschließlich eine Ursache. Es gibt ja wahrscheinlich viele andere und ich habe die Krankheit bei weitem nicht genug verstanden, um mich darüber auszulassen. Okay. Aber ja, das wäre vielleicht die gesellschaftliche Komponente im Endeffekt.
Ja, finde ich gut, so wie du das sagst, auch einfach die Risikofaktoren zu wissen, zu erkennen, ne, und dann einfach auf sich Acht zu geben. Ja, das ist natürlich enorm wichtig. Nun, würde ich dir gerne eine Frage stellen, die ich auch allen stelle, die hier in den Lohncast als Gast kommen, zu Gast sind, weil sie immer unterschiedlich auch beantwortet wird. Hast du Kontakt zu anderen Lohnbetroffenen?
Ich hatte, ich glaube, das war knapp nach der Diagnose, hatte ich einmal Kontakt zu einem Lohnbetroffenen. Das wurde organisiert, bin ich auch sehr dankbar dafür, ein telefonisches Austauschgespräch in der Hinsicht. Und das hat mir also gezeigt, was diese Krankheit bedeutet. Auch, dass sie bei anderen Menschen viel früher auftaucht, also dass sie vielleicht auch gar nicht getriggert wird, also dass sie auch einfach auftauchen kann. Also deswegen meinte ich, es kann, es muss nicht. Und ich verstehe die Krankheit nicht ausreichend, als dass ich da was sagen kann. Aber das war jemand, den es viel schwerer getroffen hat als mich. Also dass wirklich beide Augen nur noch irgendwo auf 10% waren, dass auch die Therapie nicht so angeschlagen hat, wie man sich's erhofft hat, dass sie dennoch weitergeführt wird, also dass das eben da auch nicht aufgegeben wird in der Hinsicht. Und dass er trotzdem ein Leben führt. Und das war vielleicht auch das Positive, was mir geholfen hat in dem Moment, dass man damit leben kann. Und dass es halt geht. Aber dass es nicht einfach ist.
Würdest du sagen, der Austausch mit anderen Betroffenen ist wichtig? Klar, man muss das immer individuell entscheiden. Aber was glaubst du, was könnten so die Vorteile sein? Und oder was würdest du empfehlen?
Ja, jeder Austausch bringt, also wie soll man das sagen? Jeder Austausch bringt eine Perspektive im Endeffekt. Und entweder kann man eine Perspektive bekommen durch die andere Person oder man kann eine Perspektive geben. Aber dafür muss dieser Austausch überhaupt stattfinden.
Ja, das ist eigentlich ein schöner Satz. Den habe ich mir gerade notiert. Vielleicht heißt unsere Folge heute so, ne? Austausch bringt Perspektive. Und es geht ja, wie du sagst, in beide Richtungen. Also auch vielleicht von dir aus. Gibt es irgendwie auch Ratschläge oder Tipps, die du vielleicht auch anderen Lohnbetroffenen oder Neudiagnostizierten oder auch deren Familien geben würdest?
Kann ich jetzt so aus dem Stegreif nicht sagen. Das würde sich aus dem Gespräch heraus ergeben.
Also man müsste individuell genau miteinander sprechen und sich austauschen. Okay.
Im Endeffekt, man weiß nie, wie es kommt und man sollte einfach nicht das Negativste darin sehen, eventuell. Also das auch wenn es schwierig ist, dass man halt dennoch auch auf der anderen Seite Menschen hat, die einen unterstützen wollen.
Aber du hast gerade diesen ganz tollen Satz gesagt, Austausch bringt Perspektive. Und gibt es denn bei dir was, wo du sagst, so eine Perspektive, jetzt so wie es vielleicht auch weitergeht, fehlt mir? Oder gab es einen Zeitpunkt, wo dir Perspektiven gefehlt haben, zum Zeitpunkt der Diagnose?
Ja, also zur Zeit der Diagnose gab es tatsächlich etwas, was mir gefehlt hat. Ich meine, man kann dann noch sehen, man kriegt die Diagnose, sie haben jetzt Lohn, das sind das ist die Krankheit, das ist das, was sie tut, das sind Varianten, so kann es weitergehen, das ist quasi die Perspektive im Endeffekt in der Richtung, in der sie schauen. Und das war medizinisch sicherlich alles sehr korrekt, aber für mich hat sich damals die Frage gestellt, okay, wie geht's denn beruflich weiter? Und das ist so etwas, wo ich mich gefreut hätte, wenn da auch jemand dagestanden hätte oder einfach auch mir Informationen gegeben hätte. Okay, ich kann jetzt noch sehen, auf was muss ich mich einstellen? Auch wenn es vielleicht Worst Case ist und vielleicht auch gar nie eintritt, aber dennoch, wie geht's denn weiter? Was für eine Jobmöglichkeit hätte ich denn dann, als wenn ich mein Sehvermögen verloren habe? Was kann ich mich jetzt schon darauf vorbereiten? Soll ich jetzt schon irgendwie Blindenschrift anfangen zu lernen? Gibt es irgendwelche Techniken, die ich lernen muss? Auf welchen Behörden muss ich mich melden? Kann ich jetzt noch irgendetwas abschließen? Irgendeine Vorsorge? Was weiß ich? Halt solche Sachen, die eigentlich schon auf die Zukunft zielen, aber dennoch völlig ungewiss sind. Das wäre schön gewesen tatsächlich. Mhm.
Das heißt, welche Fragen beschäftigen dich heute noch, wenn du so in die Zukunft blickst?
Sie beschäftigen mich nicht mehr so sehr, dadurch, okay. dass mein Verlauf ein guter ist und sich die Sehfähigkeit stabilisiert bzw. verbessert. Aber dennoch frage ich mich so ganz langfristig, wie wird es dann laufen? Wird das irgendwann sich umkehren? Der Gedanke bleibt im Endeffekt. Und ich habe immer noch nicht so für mich die Antwort gefunden, okay, was mache ich dann? Also ich verdränge es wahrscheinlich zum großen Teil, dass ich es jetzt nicht sehen will, einfach weil es gerade eine positive Zeit ist. Aber an stillen Tagen oder wenn es draußen regnet und ich ins Grüblerische komme, dann denke ich auch manchmal drüber nach, okay, wenn ich jetzt dann irgendwann mal in 30 Jahren, irgendwann mit 70 da sitze oder mit 60, keine Ahnung, kann ich dann noch sehen? Weiß ich nicht. Aber ja, das... So eine Sorgenfalte bleibt, auch wenn ich jeden Tag jetzt mehr genieße als vorher.
Das ist ja eigentlich auch total schön. Ich würde auch fragen noch dazu, ist das vielleicht so ein Punkt, wo du sagst, dieses Thema würde ich vielleicht nicht gerade mit Freunden und Familie besprechen, sondern auch mit Fachleuten? Also stand das mal so im Raum, dir da irgendwie Support zu holen?
Ich habe drüber nachgedacht, aber ich wusste tatsächlich nicht wo. Mhm. Also ich wüsste jetzt auch jetzt noch nicht, an wen ich mich direkt wenden soll. Also ich weiß nicht, ob ich mich da ans Arbeitsamt wenden soll oder ob da irgendeiner Betreuer im Krankenhaus ist oder keine Ahnung. Ich weiß einfach nicht, wen ich fragen soll.
Da könnte eventuell, also könnten die Selbsthilfeorganisationen vielleicht auch nochmal die eine oder andere vielleicht Adresse und Ansprechpartner haben. Oder ich bin mir sicher, dass sie wahrscheinlich auch das Thema schon mal besprochen haben. Da kommen wir vielleicht wieder auf das Thema so Austausch. Ne? So welche Perspektiven bringt die eine oder andere Seite auch tatsächlich mit? Ja.
Ja.
Ganz spannend. Erstmal, lieber Pascal, vielen Dank, dass du deine Geschichte heute mit uns geteilt hast, dass du uns da durchgeführt hast. Und das zeigt immer mal wieder, wenn man eine Lohngeschichte hört, dann kennt man aber alle anderen so gar nicht, weil jeder ist natürlich auch unterschiedlich und jede Geschichte ist unterschiedlich. Und deswegen ist es auch wichtig, alle Facetten von dieser Erkrankung auch hier im Lohncast zu zeigen. Und vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für deine Ehrlichkeit, dass du das mit uns geteilt hast.
Es hat mich sehr gefreut, auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank, lieber Pascal, für dieses sehr interessante und aufschlussreiche Interview. Seid auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, das Auge hört mit.